Es ist schon ein paar Monate her, wo ich eines Morgens in meiner stillen Zeit saß und folgenden Abschnitt im 2. Petrusbrief gelesen habe. Irgendwie war ich fasziniert und ich dachte mir, vielleicht will Gott mir dadurch etwas für unsere Gemeinde sagen, als ich diesen Abschnitt in diesem 2. Petrusbrief gelesen habe. Ich behielt mir diesen Abschnitt einmal im Hinterkopf und dann kam die nächste Predigt und ich fragte Gott, ob es dieser Abschnitt jetzt werden soll, über den ich predigen soll. Aber irgendwie sprach Gott nicht zu mir. Und dieser Text behielt aber trotzdem irgendwie seine Faszination. Also schob ich ihn wieder von mir. Dann habe ich meinem Freund Fischle zum Beispiel erzählt, dass ich ihm gesagt habe, irgendwie öffnet sich dieser Text nicht für mich. Ich weiß, da liegt irgendwas verborgen, aber irgendwie öffnet sich dieser Text nicht. Dann beschäftigte ich mich wieder mit Texten im Alten Testament und betete zu Gott, ob ich darüber sprechen sollte beim nächsten Predigttermin. Aber auch hier wieder. Gott schwieg einfach. Und wenn sich irgendjemand von euch wundert, warum wir Prediger oft bis kurz vorher nicht wissen, über was wir predigen sollen, dann hat es was mit diesem Gott schweigt zu tun. Denn plötzlich, als ich mich mit diesem Alten Testament befasste, kam mir diese alte Petrusstelle wieder ins Gedächtnis. Und ich schlug sie wieder auf und ich hoffe diesmal, dass Gott mir richtig gezeigt hat, dass heute der Tag ist, wo ich darüber reden soll. Deswegen lasst ihr uns mal gemeinsam lesen. Für diejenigen, die keine Bibel dabei haben, ich habe sie hier hingeschrieben, 2. Petrus 1, 3 bis 11. Da heißt es, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem göttlichen Leben oder zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Wir leben momentan in einer Zeit, wo alles, was uns mal sicher erschien, plötzlich nicht mehr so sicher ist. Nachrichten überschlagen sich mit Arbeitsplatzstreichungen, Steuerverschwendungen, Unruhen, Kriege, Menschen, die auf der Flucht sind, Umweltkatastrophen und vieles mehr machen uns unruhig. Und zu der Zeit, in der Petrus diesen Brief geschrieben hat, war auch Unruhe unter den Christen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da gab es eine bestimmte Sekte, die nannte sich die Gnosis. Und die hatte eine Irrlehre unter den Christen, verteilt oder verbreitet. Und die waren in die Gemeinden eingedrungen und hatten dort unter den Christen versucht, ihre Lehre breit zu machen. Also beginnt Petrus in dem Brief mit so etwas wie Grundpfeiler. Grundpfeiler des Glaubens, weil die Leute sich nicht mehr sicher ihres Glaubens waren. Sie waren total verunsichert gewesen. Und dies ist ihm wichtig für den Glauben eines Christens, dass er wachsen kann in seinem Glauben und Stabilität da drin findet. Und in Vers 3 sagt er, dass Jesus uns alles geschenkt hat, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Es ist uns gegeben worden, als wir uns bekehrt haben. Und ich benutze hier bewusst das Wort Bekehrung, weil es mich wieder neu überzeugt hat. Es gab mal einige Jahre, da hatte man Angst, dieses Wort zu benutzen, da es oft von Kritikern negativ dargestellt wurde. Aber ich finde, dass dieses Wort Bekehrung, es beschreibt die geistliche Umkehr im Leben eines bekehrten Christen am besten. Menschen, die sich bekehren lassen durch den Heiligen Geist, die kehren von ihrem alten falschen Weg um und wollen ihren neuen Weg mit Jesus gehen. Andere, die nur mit Jesus sympathisieren, die kehren in ihrem Herzen nicht wirklich um. Und die schlagen auch keine neuen Wege ein. Da bleibt es nur bei einer Sympathie für Jesus. Und deswegen ist mir dieses alte Wort Bekehren eigentlich wieder neu wichtig geworden. Und so kann sich jeder selber prüfen, ob er wirklich ein wiedergeborener Christ ist. Zusätzlich sagt er in Vers 4, Christus hat uns noch viele Zusagen gemacht. Gestützt auf diese Zusagen können wir vor dem Verderben entfliehen. Jetzt frage ich euch mal, welche Zusagen hat denn Jesus uns gemacht? Fallen euch irgendwelche ein? Ewiges Leben. Was für Zusagen hat uns Jesus noch gemacht? Er wird immer bei uns sein. Hatten wir? Genau. Genau. Zukünftige Zusage, genau. Da habe ich auch mal mir so diese Gedanken gemacht. Wie gesagt, als erstes kam es mir, ich werde immer bei euch sein. Dann hat er uns gesagt, dass er uns unsere Sünden vergeben wird. Das ist eine Zusage, womit wir rechnen können. Dann, dass wir gerettet werden, diese Zusage, gerettet aus dieser Welt heraus. Dass wir Heilsgewissheit haben können. Dass sein Tröster kommen wird, hat er uns zugesagt. Und dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Und. Wir bauen unseren Glauben auf die Zusagen, die uns Jesus gegeben hat. Und das sind alles Zusagen, die die Welt nicht hat. Gerade erst habe ich wieder gelesen, dass der Islam dem Moslem keine Sicherheit gibt, ob er einmal gerettet sein wird. Dass der Buddhist und der Hindu, die wissen nicht, wo sie mal ihr nächstes Leben verbringen werden. Dass der normale Mensch sich wünscht, dass nach diesem Leben alles aus ist, damit sowas wie Gericht ihn nicht treffen kann. Menschen, die Gott nicht kennen, die konsumieren diese Welt und zwar so, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Alles mitnehmen, was geht. Aber dieser Text bekommt einen ganz anderen Geschmack, wenn ich ihn im Blick meiner Endlichkeit betrachte. Und wir hatten hier jetzt gerade die beste Vorlage dafür. Mit der Sicherheit, dass ich sterben werde, auf dieser Grundlage meiner Endlichkeit, geben mir solche Worte Gewissheit und Hoffnung. In der Bibel wird der Glaube oftmals wie eine Pflanze dargestellt, die wachsen will. Petrus beschreibt nun in den kommenden Versen wichtige Entwicklungsstufen des Glaubens, die zu einem fruchtbaren und gesunden Glaubensleben führen. Also ab Vers 5. Es beginnt alles mit dem Glauben. Und das möchte ich euch mal hier nochmal extra skizzieren. Der Glaube ist die Grundlage. Wir wissen nicht, aber wir vertrauen und wir hoffen. Aus Hebräer 11 wissen wir den Vers, dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen, ohne Glauben zu haben. Die Bibel ist voll von Männern und Frauen, die aus dem Glauben heraus, nicht aus dem Wissen, sondern aus dem Glauben heraus gehandelt haben, weil sie vertraut und geglaubt haben. Mose wusste nicht, was passieren wird, wenn er seinen Stab ins Meer hält. Er wusste nicht, was passieren wird. Er wusste nur, dass hinter ihm die Ägypter kommen und dass vor ihm das Meer ist. Und Gott hat nur gesagt, halte deinen Stab ins Wasser. Noah wusste nicht wirklich, ob eine Flut kommen würde. Trotzdem baute er eine Arche. Esther wusste nicht, ob sie ihr Volk wirklich retten könnte. Petrus selbst, der hier das schreibt, er wusste nicht, ob das Wasser um ihn herum ihn halten würde, wenn er aus dem Boot steigt. Und viele, viele Leute mehr in der Bibel, die wussten nicht, was passieren würde. Aber wegen ihres Glaubens heraus haben sie gehandelt und sie haben was erlebt. Und Glaube ist unser Fundament und Gott liebt es, wenn wir Glaubensschritte wagen. Und er wird uns in unserem Leben immer wieder Gelegenheit dazu geben, es zu wagen. Und wir wären Narren, wenn wir diese Gelegenheit verstreichen lassen, weil es uns nicht sicher genug ist. Weil da eine unsichere Variante noch dabei ist. Was hätte Mose sagen sollen? Es ist mir zu unsicher, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Könnte ja was passieren. In Vers 5 sagt er dann weiterhin, dass wir alles dran setzen sollen, dass zu unserem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Das bedeutet Charakterfestigkeit, du hast eine klare Meinung und du hast klare biblische Wertvorstellungen und du stehst auch zu ihnen, egal was andere dazu sagen. Es bedeutet auch, dass du dich für eigene und andere Belange einsetzt, um deren Rechte kämpfst, wenn es sein muss. Es heißt, dass du nicht feige bist, sondern eine starke Persönlichkeit. Ich fand es interessant, dass gerade Stefan vorhin erzählt hat, wie schwierig es ist, einen Charakter zu verändern. Und auf der anderen Seite sagt Petrus uns hier, aus dem Glauben heraus wächst auch Charakterfestigkeit. Es ist schon eine wichtige Sache, den richtigen Charakter zu entwickeln und diesen Charakter zu festigen. Aus der Charakterfestigkeit erwächst dann die geistliche Erkenntnis. Kenntnis. Das Wesen der Erkenntnis ist die Liebe zu Gott, der uns zuerst erkannt und das heißt auch geliebt hat. Wer Gott liebt, ist bereit, auf seinen Willen zu hören. Und die Liebe erkennt, was Gott will. Menschen mit Erkenntnis, die können Vorgänge in der Gemeinde oder der Theologie richtig einschätzen und beurteilen. Diese Menschen, die können auch als gute Ratgeber fungieren. Und deswegen Wir merken, dass eins mit dem anderen immer wieder aufbaut und zusammengehört. Und so wächst eins nach dem anderen. Denn aus der Erkenntnis heraus dann, sagt Petrus, wächst die Selbstzucht. In manchen Übersetzungen steht auch Selbstbeherrschung. Und meist dreht sich's hierbei um Enthaltsamkeit bei Ausschweifungen jeglicher Art, Versuchungen oder Lebensstile generell bis, die mein Glaubensleben oder mein Leben generell bis hin zu meiner Ehe gefährden können. Davon soll ich mich fernhalten. Und die Selbstbeherrschung ist unter anderem eine Frucht des Heiligen Geistes. Ohne diese Selbstsucht gibt es keinen Sieg. Und weiter geht's dann mit der Standhaftigkeit. In manchen Übersetzungen wird Standhaftigkeit auch mit Geduld übersetzt. Die Standhaftigkeit oder Geduld ist im Alten Testament das Warten auf Gottes Eingreifen. Es ist die Haltung der Gläubigen, der von der Zukunft her lebt, wann Gottes Treue sich sichtbar zeigen wird. Und in den Evangelien bezeichnet es das Drunterbleiben, dieses Beharren in aller Trübsal, bis Jesus wiederkommen wird und alle seine Verheißungen in Erfüllung, dann in Erfüllung gehen werden. Wobei wir während dieser Zeit immer wieder Kraft aus dem Kreuze Jesu schöpfen werden. Kraft und Trost. Und ich dachte mir eigentlich, ich sei ein geduldiger Mensch. Bis Gott mir Kinder geschenkt hat. Und wie ihr sicherlich wisst, haben Kinder etwas an sich, das deine Geduld an Grenzen und weit darüber hinaus bringen können. Manchmal merke ich es beim ins Bett bringen. Kerstin hat mittwochabends ihre Nähkurse und dann soll ich die Kinder ins Bett bringen. Und eigentlich bringt es gar nichts, irgendwie Befehle oder Anweisungen zu geben, dass sie alle wie irre rumrennen und jedes Kind etwas anderes macht. Sagt man zu ihnen ausziehen und Zähne putzen, versteht Tristan drunter erstmal Lego bauen und seine Schubladen sortieren. Finlay hingegen versteht darunter nur Protest und Blödsinn machen und sich ums Bett rumjagen lassen. Und Lennox ist der Inbegriff von Gut und Böse. Es ist für mich ein Übungsfeld, geduldig zu werden, und ich merke, wie ich oft auch da an meine Grenzen stoße. Der nächste Punkt ist Ehrfurcht vor Gott. Auf Papier schreibe ich ganz anders, wollte ich nur sagen. Ja. Die Ehrfurcht vor Gott ist ebenfalls wie die anderen Eigenschaften als Geschenk Gottes zu verstehen. Ehrfurcht ist eine Grundlage des Glaubens. Aus der Ehrfurcht heraus würde ich Gott niemals als Kumpel ansehen oder ihn so ansprechen. Ehrfurcht ist, wenn ich jemanden Respekt zolle. Und die Ehrfurcht stärkt unseren Willen zur Geduld und zur Bruderliebe. Und die Bruderliebe ist der nächste Punkt. Die Bruderliebe ist die Liebe der Christen untereinander. In Zeiten von Gender Mainstream müssen wir auch Geschwisterliebe dann sagen, aber das hört sich irgendwie noch seltsamer an. Ihr Frauen seid auch damit gemeint. Ja. Es ist normal, dass es unter Christen Geschwister gibt, mit denen man besser und mit denen man schlechter zurechtkommt. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ich hoffe, das nimmt euch jetzt ein bisschen den Druck von euch, dass ihr denkt, oh, ich muss mit jedem irgendwie gleich gut klarkommen. Das ist nicht wirklich so. Trotzdem hält uns die Bibel an, in der Vergebung miteinander und der Grundhaltung der Liebe zu leben. Und das bedeutet nicht, schlecht über andere zu reden oder in Bitterkeit zu sein dem anderen gegenüber. Viele von euch kennen sicherlich Die Redewendung, es ist viel Streit da, wo die Liebe dünn ist. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Es ist viel Streit da, wo die Liebe dünn ist. Umgekehrt gesagt, würde es heißen, wir hätten wenig Streit, wenn unsere Liebe miteinander dick und fett wäre. Es wäre wenig Streit, wenn die Liebe dick und fett untereinander wäre. Manche von euch kennen vielleicht Mammutbäume. Und zwar habt ihr sowas vielleicht schon einmal gesehen. Viele von euch waren schon in Amerika drüben. Da gibt es, das könnt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht sehen durch das Ding hier. Da gibt es zum Beispiel diese kalifornischen Redwood Trees. Und diese Redwoods, die werden bis zu 100 Meter hoch. Also Martha, du wohnst im 10. Stock. Wer bei Martha schon mal gewesen ist, das ist ungefähr die Hälfte, wo so ein Baum hoch werden kann. Also von Marthas Stockwerk aus noch einmal die ganze Höhe. Dann haben wir ungefähr die Höhe, wie hoch so ein Mammutbaum werden kann. Und diese Bäume, die können auch Tausende von Jahren alt werden. Im Gegensatz zu dieser enormen Größe haben die aber ihre Wurzeln, und das finde ich ganz interessant, wenn ihr euch das mal anschaut, interessant, wie verwurzelt die sein können. Die haben nämlich ihre Wurzeln, die nur ungefähr 1,8 bis 3 Meter tief in die Erde reingehen. Und wenn diese Wurzeln nur so wenig in der Erde verankert sind, dann würden die so hohe Bäume niemals halten können und denen Stabilität geben können. Und deswegen haben diese Mammutbäume etwas Einzigartiges, denn sie sind miteinander unter der Erde und über der Erde miteinander verwachsen. Und wenn die miteinander wachsen, dann verwachsen die Wurzeln untereinander und miteinander, so wie ihr das hier so seht, dass die sich gegenseitig halten und dass die sich gegenseitig Stabilität geben. Diese Wurzeln der Redwoods, die verschlingen sich und so bekommen sie eine einzigartige Stabilität. Und sie sind so imstande, so hoch zu wachsen und stark zu sein und solch ein langes Leben zu genießen. Und die Bruderliebe oder die Liebe unter den Geschwistern in der Gemeinde soll das Gleiche symbolisieren. Kein Christ kommt alleine weiter. Wir brauchen einander, um gesund zu wachsen und im Glauben gesund alt zu werden. Und wenn die Liebe untereinander so verschlungen ist, wie die Wurzeln von den Redwoods, dann halten wir uns gegenseitig und überstehen die Stürme im Leben. Und die Bruderliebe ist eigentlich das Mittel, woran diese Welt erkennen kann, dass Christus der Herr ist, wenn wir eins sind. Und deshalb hat uns Gott auch die Gemeinde gegeben. Und etwas Vergleichbares wie die Gemeinde finden wir nirgendwo in der Welt. Und deswegen verstehe ich es auch nicht, wie Christen auf so lax mit ihrer Gemeinde umgehen können. Und nun führt uns Petrus dann auch noch nach dieser Bruderliebe zum letzten Punkt. Und das ist die Liebe zu allen Menschen. Die Liebe, die gilt allen Menschen, für die Jesus gestorben ist. Und die hat ihren Höhepunkt, wenn ihr Ziel Gott ist. Und die Liebe, die bewährt sich dort, wo Menschen sich verletzt und getrennt haben. Und da bringt sie Vergebung, Geduld und Tragkraft. Aus uns heraus können wir es nicht. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und zwar beginnt die Liebe beim Nächsten, beim Bruder, wo es oft am schwersten ist, ihn zu lieben, und schließt dann aber auch die Ungläubigen, die nicht zur Gemeinde gehören, mit ein. Und ihr wisst, wir sind gerade dabei, die Tafelrunde zu machen. Die Tafelrunde ist so ein Ort, wo ich hoffe, dass jeder, der dorthin kommt, unsere Liebe uns abspürt. Und dann irgendwann auch erkennt, wie sehr Gott ihn noch liebt. Und ich glaube, wir können nie genug Liebe ausschütten, um Menschen, die Gott ferne sind, klar abspüren zu lassen, wer sie noch viel mehr liebt. Und deshalb freue ich mich, dass unsere Gemeinde so das Herz am rechten Fleck hat. Und wenn das Herz am rechten Fleck schlägt, wenn wir nicht aufhören, Menschen einzuladen, wenn wir nicht aufhören, Beziehungen zu bauen, wenn wir nicht aufhören, den Samen immer und immer und immer wieder auszustreuen und einfach liebevolle Nachbarn oder Freunde zu sein, dann werden wir erleben, wie diese Gemeinde zu einem Menschenmagneten wird. Und da muss unser Herz schlagen. Und ich glaube, dass diese Gemeinde auf einem guten Weg ist. Und die Bibel sagt, dass ein gesunder Glaube viel Frucht bringen wird. Ebenso mehr ein Baum Frucht trägt, desto mehr Kraft benötigt er. Und je mehr ein Christ Frucht bringt, desto mehr sehnt er sich nach dem Einssein mit Gott und Jesus Christus als seiner Kraftquelle. Und dann sehen wir wieder hier in Vers 8, wo es heißt, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Meine Frage, willst du das auch? Willst du das auch? Ich höre das immer wieder. Jesus immer besser kennenlernen. In Liedern, in Gebeten hört man es immer wieder. Wir wollen dich besser kennenlernen. Christen haben eine Sehnsucht danach, Menschen wollen wachsen in ihrem Glauben zu Jesus hin. Und das da hier ist das Rezept. Das da hier ist das Rezept, wie mein Glaube wachsen kann zu Jesus hin. Aber wenn du das nicht tust, dann sagt Petrus weiter hier in Vers 9, doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Der ist kurzsichtig wie ein Blinder. Meine Frage, geht das, dass man vergisst, von welchem Schmutz man gereinigt wurde? Natürlich geht es. Das erleben wir immer wieder. Das erleben wir immer wieder und das sind die mit der großen Klappe, die Selbstgerechten, die Hochmütigen, die vergessen haben, wie ungenügend wir selbst im Lichte Gottes sind. Tiefe Scham und ewige Dankbarkeit sollte uns eigentlich in die Demut treiben. Denn niemand unter uns hätte die Gnade unseres Herrn verdient. Niemand. Aber der Mensch, der vergisst so leicht. Und Petrus sagt ein paar Verse später, aber dafür bin ich da, um euch immer wieder zu erinnern, solange ich noch unter euch weile auf dieser Erde. Es gibt Menschen in Japan, die vergessen haben, dass es Fukushima gegeben hat und schalten wieder die Atomkraftwerke an. Es gibt Leute in unserem Land, die vergessen haben, dass es den Holocaust gab und die gehen wieder auf die Straßen und hetzen. Wir können gut ausblenden und ignorieren, aber es ist gut, erinnert zu werden. Das tut uns allen immer wieder gut. Und deshalb sagt Petrus ab Vers 10, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Also unsere Berufung und Erwählung, die steht von Gottes Seite aus fest. Gott hat uns alle berufen, Gott hat uns alle erwählt. Die Frage ist nur, nimmst du diese Erwählung an? Von deiner Seite aus. Wir sind gerufen und berufen. Wir sind von ihm erwählt und durch das entsprechende Leben, durch dieses entsprechende Leben, entscheiden wir und wir bestätigen es. Unser Leben bestätigt unsere Bekehrung. Und unser Leben bestätigt unseren Glauben. Nicht umsonst heißt es, an den Früchten wirst du sie erkennen. Und wenn wir all diese 8 Punkte, wenn wir all diese 8 Punkte uns vor unserem Auge bewahren und immer wieder daran erinnert werden, dann werden wir vor Fehltritten bewahrt werden. Und das ewige Reich bei unserem Herrn Jesus Christus steht uns weit offen. Da frage ich euch, kann es da noch Zweifel im Glauben geben? Kann es da noch irgendwelche Unsicherheiten geben? Das ist doch Heilsgewissheit pur. Petrus sagt es uns und er versichert uns, wenn ihr danach lebt, dann wird euch das Himmelreich weit offen stehen. Und es wird euch Sicherheit geben in stürmischen Zeiten. Haltet am Glauben fest. Wachset in diesen 8 Punkten. Und euer Glaube wird viel Frucht bringen. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Mit dem Glauben fängt alles an. Und unser Glaube kann wachsen. Und er gibt uns Halt in stürmischen Zeiten. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Vater, eine Sache ist es, darüber zu reden. Die andere Sache ist es auch, es zu tun. Und du weißt, dass es sicherlich Punkte gibt, wo wir versagen und wo wir schwach sind und wo wir nicht wissen, wie wir es hätten besser machen können. Aber es ist in keinem anderen Religion oder Glauben so wie bei dir, dass du uns unterstützt und uns immer wieder hilfst dabei. Und wenn wir fallen, dann hilfst du uns wieder auf. Und ich danke dir, dass wir das wissen dürfen. Ich danke dir, dass es reicht zu glauben, und du hilfst uns beim Wachsen. Und Herr Jesus, ich lege dir diese Gemeinde hin, ich lege dir all unsere Aktivitäten hin und jeder, der heute hier zugehört hat, gib uns Sicherheit und Stabilität in unserem Glauben und zeig uns, wie du dich verherrlichst durch unser Leben. Amen.